Wir haben heute das Thema Teigtemperaturen.
Ja, herrlich.
Wollen wir darüber sprechen, wie wichtig sind die eigentlich und warum sind die so wichtig und was hat es damit auf sich und was kann man tun, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen daneben liegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt jetzt der wunderbare Tobias. Hallo Tobias.
Hallo Ingmar.
Ich freue mich, dass ich den Satz jetzt wieder regelmäßig sagen darf. Die erste Folge ist online, wir nehmen heute die zweite Folge auf. Ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich komme direkt aus der Nachtschicht, also aus der richtigen Nachtschicht, nicht nur aus dem Podcast Nachtschicht. Wir sind gerade am Brückentag nach 1. Mai. Und es war irre, was heute in der Bäckerei los war. Wir haben eigentlich gedacht, dass viele irgendwie Wegfahrer sind, den Brückentag genutzt haben und dass es eher ruhig wird, aber wir sind total überrannt worden, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben und haben noch ein, zwei Krankheitsfälle, sodass ich mal wieder ganz früh heute Morgen anfangen durfte. Und jetzt sozusagen als krönenden Abschluss des Arbeitstages mit dir Podcast aufnehmen darf. Und bevor ich dann wahrscheinlich ins Bett falle heute Mittag. Ich freue mich, dass wir heute wieder Podcast aufnehmen. Die Einstiegsfrage, Tobias, die ja jetzt... Nee, Tobi haben wir gesagt, okay? Tobias nur bei kritischen Sachen.
Genau.
Die Einstiegsfrage, die wir jetzt zur Tradition machen wollen. Was für Brot hast du heute schon gegessen, Tobi?
Ich habe heute tatsächlich Dinkelseelen gegessen, die ich für die 1. Mai-Wanderung gestern quasi vorbereitet hatte und heute noch 4 Stück Restbestand und das war jetzt ein ganz gutes Frühstück heute Morgen.
Stimmt, du hast mir gestern ein Bild geschickt. Die sahen richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Es war, glaube ich, dein zweiter Versuch mit Dinkel, gell?
Ganz genau.
Bist du zufrieden?
Ja, mehr als, weil es tatsächlich, dass man also mit der Wassermenge und auch mit der Porung nachher ganz gut funktioniert hat. Also der Teig hat wahnsinnig Blase geschlagen, so wie ich es eigentlich mir erträumt habe. Und sie haltet unglaublich lang quasi frisch. Liegt vielleicht auch daran, dass das Kochstück, weil ich irgendwie ja noch Dinkel 10,50 übrig habe, damit gemacht habe und nicht mit dem hellen Dinkelmehl. Und deswegen die Wasserbindung da drin eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich tatsächlich lang genug auch geübt, dass mit den nassen Händen im Wasser quasi das Ausbrechen, dass da quasi die Luft oder die Gase im Teig drin bleiben und man sie nicht quasi rausknetet, wenn man sie ausbricht. Das hat das mal auch ganz gut funktioniert. Und ich habe den Backofen tatsächlich 20 Grad heißer gestellt gehabt als letztes Mal. Deswegen ist auch die Farbe besser, bei gleichzeitig innen drin mehr Saftigkeit.
Genau. Wie lange hast du sie backen?
Exakt 18 Minuten.
Oh ja. Ja, die sahen also wirklich richtig, richtig gut aus. Du hast die über Nacht geführt wahrscheinlich?
Ja, genau.
Und wenn du jetzt so ein Rezept machst, du hast jetzt einfach so freie Schnauze, da hast du dich an deinem Weizenseele-Rezept entlanggehangelt und einfach, weil das ist immer so eine Frage auch, die oft kommt, kann man Rezepte, wo Weize drin ist, einfach eins zu eins durch Dinkel ersetzen. Wie bist du vorgegangen?
Ich habe mir andere Dinkelrezepte angeguckt. Also zum einen ist natürlich das Kneten was ganz anderes. Ja, also du hast natürlich die Teigknetmaschine nicht Vollgas laufen, sondern eher auf Schmalspur. Mit dem Kochstück, mit der Wassermenge und so, das war jetzt einfach ein Versuch. Ich habe, ich glaube, dann aufs Kilo Mehl, ich glaube 700 Milliliter Wasser drin. Es gibt natürlich einen sehr feuchten oder sehr weichen Teig, aber es ist eigentlich genau das, was es ja nachher ausmacht.
Ja. Und am nächsten Tag auch noch gut, nicht zäh oder hast du nochmal auftoastet?
Gar nichts, einfach nur in der Stofftasche über Nacht quasi liege gehabt und heute Morgen rausgezogen und also die Kinder sind mit Sälevesper in die Schule und Kindi abgezogen, völlig im Glück und ich habe mir dann ein entsprechendes Frühstück gemacht, also von daher war eine feine Sache, ja.
Jetzt sag nur, deine Kinder mögen Salzkümmel.
Ja, voll. Aber die haben gar keine andere Chance.
Jetzt direkt die Anschlussfrage, machen deine Kinder die Rinde vom Brot weg oder nicht?
Auf gar keinen Fall. Also meine Kinder finden auch dunkle Rinde total toll. Also Rinde ist wichtig.
Du Streber. Also meine Große macht immer Rinde weg. Okay. Also selbst beim Bäckerkind bleibt es nicht aus. Ja, spannend.
Was hast du heute Morgen gefrühstückt oder Brot gegessen?
Genau, ich habe mir ja vorgenommen, gescheites Brot zu essen, wenn wir Podcast aufnehmen. Das ist mir wieder nicht gelungen. Ich bin echt tatsächlich ungelogen, ganz lang gar nicht dazu kommen, was zu essen, geschweige denn irgendwie mal kurz hinzuhocken.
Okay.
Und habe dann weil die Kinder halt alle frei haben, die kamen dann alle rüber in die Bäckerei, dann haben wir spontan geschwind zusammen gefrühstückt bei uns im Kaffee und haben dann eine Butterbrezel, das ist einfach so das Standard, Vesper dann geschwind, eine Butterbrezel und anschließend noch ein Storchennest. Kennst du dich, unsere Storchennester?
Nee.
Wir haben seit ein paar Jahren immer Störche nebendran auf dem Rathausdach und als wir die zum ersten Mal hatten, haben wir so ganz spontan über Nacht das Storchennest als Gebäck erfunden, ist einfach ein Hefeteig, so als Nest gelegt quasi und mit einer Quarkfüllung und jetzt über den Sommer dann noch mit Johannisbeere oben drauf. Also auch was ganz Simples einfach, eigentlich, aber halt total lecker. Ganz, ja, genau. Ganz kurz und saftig backe. Und ja, das war's bis jetzt. Das war's bis jetzt tatsächlich, genau. Aber noch zu deiner Seele ganz kurz wollte ich noch sagen, ich glaube, dass das mit den 20 Grad Ofenheizer echt gut war, weil du hast mir von deiner letzten auch schon ein Bild geschickt und die haben von der Farbe nicht so cool ausgesehen wie die jetzt.
Genau, die war ziemlich bleich.
Ja, ich steig mal ein. Also sag mal, wir haben heute das Thema Teigtemperaturen.
Ja,
herrlich. Wollen wir darüber sprechen, wie wichtig sind die eigentlich und warum sind die so wichtig und was hat es damit auf sich und was kann man tun, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen daneben liegt. Vorher will ich mal noch, habe ich mir noch aufgeschrieben, ich hatte ein Learning der Woche. Also ich liebe ja an meinem Beruf, dass ich, also ist wahrscheinlich bei vielen Berufen so, wenn man sie gern macht, aber ich lerne halt immer noch dazu. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Also wahrscheinlich reicht mein berufliches Leben gar nicht aus, um alles irgendwie am Schluss verstanden zu haben. Aber was ich, gerade weil es zum Thema Dinkel passt, diese Woche oder letzte Woche gelernt habe, dass ein Dinkelpool ein richtiger Mist ist. Also das funktioniert zumindest mit dem Dinkelmehl, das ich habe, nicht. Wir haben bis vor einem halben, dreiviertel Jahr mal Dinkeltoast gemacht und haben da auch ein Dinkelpool drin gehabt und haben uns immer gewundert, warum der Teig dann am nächsten Tag, also am nächsten Tag der Teig macht, total, also ganz wenig Stand hat, kaum Stabilität und haben das irgendwann dann aus dem Programm genommen, weil das manchmal also echt eine Katastrophe war, dass trotz quasi Toastkaste-Backform noch keine viereckige Scheibe gegeben hat, weil es irgendwie überhaupt keinen Stand hatte und teilweise dann wieder zusammengefallen ist. Und jetzt habe ich relativ neu ein Dinkelweckle entwickelt, ein Dinkel-Kartoffelweckle. Und da haben wir auch einen Dinkelpool schnell gemacht und da hatte ich das gleiche Problem. Also es war von der Haptik her gleich, das hat sich total eigentlich nach dem Kneten ganz gut angefühlt, wobei er war sehr schnell ausgeknetet, also wirklich nur 7-8 Minuten langsam, dann war er irgendwie schon komplett ausgeknetet. Also man musste höllisch aufpassen, dass man nicht überknetet, was man bei Dinkel ja eh muss, aber das war extrem. Und dann hatte man so eineinhalb Stunden Teigruhe ungefähr in der Wanne und haben die dann so abgestochen und nach den eineinhalb Stunden war der Teig komplett, also keine Stabilität, trotz zweimal Aufziehen, total klebrig, total nachlassend und mehr oder weniger durch einen Zufall, weil wir dann irgendwie, lief das dann mal schief mit dem Poolisch, den dann weglassen haben, war es viel, viel besser. Und dann habe ich mich erinnert wieder an dieses Toast-Dilemma. Und dann kam mir das, also Dinkelpoolisch ist Schrott. Also es klappt bei mir nicht. Ich weiß, aber ich habe keine Erklärung dafür. Mein Altgesell hat gesagt, das liegt an dem Dinkelmehl, das wohl relativ dunkel ausgemalt sei, meint er, das wir verwendet. Aber trotzdem kann ich mir das nicht richtig erklären. Aber manchmal muss man es einfach so hinnehmen, wie es ist und das Learning halt als gegeben oder das dann so als gegeben hinnehmen und daraus lernen, aber es fuchst mir trotzdem, weil ich es nicht richtig verstehe, weil 630er ist nicht wirklich dunkler als ein 550er und bei einem 550er, also klar, natürlich Dinkel ist ein ganz anderes Getreide, aber das hat so immens den Teig geschwächt, also das ganze Klebergerüst war quasi komplett schon, also von dem Poolisch war eigentlich zersetzt, aber ich kann nicht sagen, warum. Also falls jemand von euch da draußen eine Idee hat, gerne mir Rückmeldung gäbe oder hast du spontan eine, Tobi?
Nee, also ich bin ja jetzt mehr oder weniger auch zwangsweise erst zum Dinkel so richtig gekommen. Ich habe das auch in frühen Versuchen eigentlich ganz schnell aufgegeben mit dem Dinkel, weil ich es lange nicht verstanden habe, dass ich den wahrscheinlich regelmäßig dann überknetet habe. Und dann kriegst du aus dem Teig einfach nichts super Tolles mehr raus. Und deswegen habe ich das die letzten Jahre gar nicht so quasi benutzt und jetzt dadurch, dass ich ja aus Versehen ein Sack Dinkelmehl bekommen habe und den jetzt irgendwie auch verschaffen will, habe ich mich erst mit den Seelen und so jetzt erst wieder damit beschäftigt. Also ich habe da, was das angeht, eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung, weil wenn Poolisch habe ich ihn eigentlich immer aus Weizenteig gemacht. Und Dinkelmehl eigentlich, wenn der nur ein bisschen irgendwo aus dem Rezept noch mit dazugegeben, damit der Teig nicht so bockig ist, wenn man dann viel mit Roggen oder sowas macht. Aber im Polisch habe ich das tatsächlich noch nie probiert.
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht greifen wir das Thema mal wieder auf, wenn jemand eine Idee hat. Ich irgendwie ein bisschen verstehe, kann ich es schon, weil Dinkel hat natürlich, klar, der Kleber ist viel, viel fragiler und empfindlicher und so, aber dass das so das Klebergerüst quasi angreift, wenn der über Nacht, und es war nicht mal so ein riesenhoher Anteil, vielleicht, weiß nicht mehr, 8 oder 10%, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr genau, aber das war für mich also mein Learning der Woche. Und genau, heißt für alle Toast-Fans, wir werden mal irgendwann wieder Dinkeltoast angreifen, ohne Polish, weil auch wenn das Toast dann oft wirklich nicht schön aussah, die Nachfrage ist immer noch da und irgendwann, wenn aber du jeden Donnerstag hast, wenn wir Toast und dann ziehst du die aus dem Ofen und machst die Deckel auf an der Kasterform und das ist nicht mal bis zum Deckel hochkommen oder hat sich wieder, also war am Deckel und ist wieder zusammengefallen, irgendwann denkst du, bist echt dumm zum Backen. Dann schmeißt du irgendwann aus dem Programm. Aber mal gucken, vielleicht starten wir da einen neuen Versuch. Ja, starten wir durch mit dem Thema Teigtemperaturen. Einfach ein paar Infos dazu. Also erstmal die Frage, warum sind Teigtemperaturen eigentlich so wichtig? Also ich habe das auch am Anfang, also sagen wir so, in viele Bäckereien, wo jetzt nicht so auf sämtliche Hilfsmittel verzichtet wird, da wird auch gar nicht immer jetzt so regelmäßig die Teigtemperatur gemessen. So manche Bäcker, die bei uns anfangen, die muss man erstmal immer wieder darauf hinweisen, dass wir jeden Teig messen, dass wir die Temperatur dokumentieren, weil wenn man natürlich auf Backmittel und so verzichtet, ist natürlich nochmal viel, viel mehr umso wichtiger, dass die Temperatur passt. Und wir haben es jetzt die Tage gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das auch merkst, du backst ja auch sehr oft, wenn auch vielleicht nicht täglich, aber jetzt diese warme Tage jetzt, also ja. Seit wann ist es jetzt so extrem warm? Seit 3 Tagen oder so?
Ja.
Das hat jetzt bei uns extrem wieder die Backstube aufgeheizt, sag ich mal. Und wenn wir einmal so Anfang vom Sommer die Hitze drin haben, kriegen wir die auch nicht wirklich raus. Also ich war heute selber Teigmacher, hatte das Problem, dass meine Teige meistens ein Ticket zu warm waren. Und deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, das zu dokumentieren, weil natürlich die Prozesse, wenn die Teige wärmer oder kälter sind, total unterschiedlich ablaufen.
Aber wie mischst du denn deine Teigtemperatur?
Also wir haben echt ganz banalen Kerntemperaturmesser, also so ein kleines Teil, das einen festen Platz hat. Und jeder Teig wird gemessen, oder jede Wassertemperatur wird täglich dokumentiert und jede Teigtemperatur. Manchmal auch am Anfang der Stückgare und am Ende der Stückgare, um so ein bisschen zu gucken, wie verändert sich, das sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, das hängt immer ein bisschen von der Teiggröße auch ab, also ganz banal mit einem Kerntemperatur-Messgerät, genau, und dann sieht man eben, wenn ich jetzt eben 1-2 Grad zu warm war, dann weiß ich am nächsten Tag, okay, oder auch wenn jemand anders Teig macht, deswegen ist es auch so wichtig, weil bei uns nicht immer jeden Tag der gleiche die Teige macht, weiß genau, was wurde gestern geschüttet und wie war die Temperatur. Genau, das heißt, wir berechnen eigentlich gar nicht großartig die Wassertemperatur, sondern wir gucken quasi immer, was war gestern und hat es gepasst und ist das Wetter heute, also von heute auf morgen ändert sich das Wetter ja nicht so extrem, aber man merkt schon, wie man Schritt für Schritt quasi jetzt so bei der Temperatur runtergehen und beim Brezelteig ist natürlich am krassesten, da haben wir das große Problem, dass wir Brezeln sind ja ein sehr fester Teig. So, der erwärmt sich einfach unheimlich schnell und da ist es eben extrem wichtig, dass die Temperatur nicht zu warm ist. Und was wir seit letztem Sommer machen, also wir verwendet kein Schärbeeis. Viele Bäcker haben da eine Schärbeeismaschine. Das lehne ich grundsätzlich ab, sei denn man löst das Eis vorher in Wasser auf. Wir haben zwar ein Eiswassergerät, also wo eigentlich 1 Grad kaltes Wasser rauskommt, aber das schafft er meistens auch nicht. So dass wir jetzt am Anfang vom Frühjahr schon immer Wasser in Froster stellen, also wirklich dann Wasser so kalt wie es geht eben nehmen. Und seit heute reicht das auch nicht mehr. Der nächste Step ist dann tatsächlich, dass wir eigentlich total bescheuert und gegen jedes Lehrbuch wahrscheinlich, aber wir machen eine Autolyse beim Brezelteig, was man beim festen Teig ja eigentlich gar nicht macht.
Ja.
Also das heißt, wir mischen nur Mehl, Wasser und Öl. und schmeiße die Autolyse in eine Tonne und stelle die in den Froster.
Ah, okay.
Also einfach für eine halbe Stunde,
ja.
Sodass quasi das, der komplette Teig, also ohne Hefe, ohne Salz und so weiter, praktisch komplett runterkühlt, um dann eine halbe Stunde später erst den Teig zu machen. Also ist gar nicht meine eigene Idee gewesen. Die Idee kam von meinem Mitarbeiter, der inzwischen auch gar nicht mehr da ist. Aber wir sind echt vor dem Problem gestanden irgendwann mal, dass wir halt im Sommer überhaupt keine Teigtemperatur mehr erhalten konnten bei den Brezeln. Und ein Sommer haben wir dann tatsächlich uns bei Metzger immer Eis geholt. Da war ich aber nie ein Freund von, bin ich auch nicht. Aber wenn deine Teige irgendwann mal 28 oder 29 oder noch wärmer sind, dann ist halt einfach zu warm. Und dann wussten wir uns da mal eine Zeit lang nicht mehr anders zu helfen, bis der Mitarbeiter dann die Idee hatte. Also das ist jetzt quasi der letzte Step, was wir dann noch machen, um praktisch die Temperatur runterzukriegen beim, also am Ende des Knetprozesses quasi. Also natürlich ein Wahnsinnsaufwand, aber eben extrem wichtig, vor allem wenn man halt auf Hilfsmittel verzichtet.
Warum lehnst du das Eis so ab? Weil, also das war jetzt quasi letzten Sommer vor allem mein Notanker am Ende mit der Teigtemperatur, dass ich gemerkt habe, okay, das wird viel zu warm. Nach 10 Minuten Teigkneten kommt schon irgendwann bald an die 30 Grad ran. Ich habe dann Eiswürfel in den Teig rein. Und habe festgestellt, also zum einen knetet meine Teigknetmaschine damit sensationell den Teig aus und am Ende kriege ich die Temperatur tatsächlich auch noch im Kneten irgendwie wieder runter. Gut, ich habe ein bisschen mehr Wassereintrag als jetzt vielleicht irgendwie geplant, wobei das ist minimal. Aber warum lehnst du das so ab?
Ja, da muss man nochmal unterscheiden zwischen Schärfeeis und so Eisnuggets, okay, oder Eiswürfel.
Ja.
Da bin ich ein bisschen gebranntes Kind und ich kann es dir auch gar nicht richtig erklären. Also ich kann es dir wissenschaftlich nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass ich aus der Praxis ablehne. Okay. Also aus meinen praktischen Erfahrungen. Und zwar, mein Ausbildungsbetrieb hat, also mein Lehrmeister hat es immer abgelehnt, Schärbeeis, und hat gesagt, dass Schärbeeis unterm Mikroskop, also diese Schärbe,
ja,
den Kleber angreift. Das ist der eine Grund. Und da kann ich gleich nochmal was genauer dazu sagen oder was ich da noch an Erfahrung gemacht habe. Und der zweite Grund ist, dass es eigentlich kontraproduktiv ist, weil was passiert, wenn du von Anfang an Schärbeeis zum Teig dazugibst, du reduzierst ja dein Wasser. Und wenn du dein Wasser reduzierst, dann steht ja erstmal am Anfang des Knetprozesses weniger Wasser zur Verfügung. Das heißt, der Teig ist eigentlich noch fester und erwärmt sich noch schneller. Also es ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Also umso mehr Eis du dazugibst, umso schneller erwärmt sich dein Teig und umso mehr Eis musst du dazugeben. Also es ist so eine Never-Ending-Spirale, wenn man nicht aufpasst. Ich glaube, man kann das schon sinnvoll machen. Aber in der Praxis war es dann halt, habe ich es im Betrieb dann so gehabt, ja, ein Eimer Eis halt. Und,
okay.
Also es muss dann, glaube ich, besser dosiert werden. Oder es muss vorher aufgelöst werden im Wasser. Dann finde ich es auch, dann ist es ja quasi kein Eis mehr. Aber dann habe ich halt praktisch eiskaltes Wasser, also knapp über der 0 Grad quasi. Und was ich erlebt habe tatsächlich mal in einem Betrieb, als Schärbeeis, wo Schärbeeis verwendet wurde, ist, dass die Teige total klebrig waren. Also die waren fest, die waren bockelfest, die Brezelteige, aber man musste trotzdem fast Mehl nehmen zum Aufschaffen, was du eigentlich nie musst bei Brezelteig. Also eigentlich auch nicht solltest, weil der sonst nur auf dem Tisch hin und her rutscht.
Genau.
Und das hat die These meines Lehrmeisters, der das gesagt hat mit diesem Kleber, dass das den Kleber angreift, für mich so ein bisschen bestätigt. Also ich fand das war ein ganz furchtbarer Teig, es waren auch keine guten Brezeln. Es gibt da verschiedene Ansätze noch. Zum Beispiel von einem Anbieter weiß ich, der bietet so ein Eiswassergerät im Prinzip an, wo Salz schon mit drin ist, weil wenn Salz mit im Wasser ist, dann geht der Gefrierpunkt da runter. Das heißt, genau, ich kann Wasser schütten, das kälter ist als 0 Grad, so wie ich das verstehe.
Ja.
Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Oder ich kenne auch Betriebe, die stellen das Wasser auch in Froster und machen da tatsächlich auch schon die entsprechende Salzmenge rein, dass es passt für die Teige. Das wären auch noch so Alternative. Und jetzt zurück zu den Nuggets oder zu den Eiswürfeln. Da, glaube ich, ist es ein bisschen anders, weil die halt nicht so das Klebereiweiß angreifen wie dieses Schärbeeis. Also ich könnte mir gut vorstellen, so wie du es gerade erzählt hast, dass, erzähl nochmal, du hast dann Eiswürfel dazugegeben, weil du eh noch Wasser nachgeben musstest und hast es einfach in Form von Eis gemacht, oder?
Nee, ich musste eigentlich kein Wasser mehr nachgeben, aber die Temperatur, die ist sommerbedingt einfach mir komplett aus dem Ruder gelaufen. Und nachdem ich ja quasi bei dir in der Backstube gelernt habe, dass es eine Eiswasseranlage gibt, habe ich eigentlich zum Backen immer Eiswürfel im Kühlschrank, damit ich eben das Wasser, was ich am Anfang dazugebe oder grundsätzlich dazu gebe, vor allem dann, wenn es im Sommer wärmer wird, einfach bevor ich es verwende, kühlen kann. Also ich tue, wie du im Prinzip gesagt hast, die Eiswürfel ins Wasser und gucke, dass da die Temperatur irgendwie sinkt. Und in dem Fall habe ich einfach noch, ich weiß gar nicht, 6, 8 Eiswürfel einfach noch dazu rein. Und hätte eigentlich gar nicht erwartet, dass nachher die Temperatur, es war glaube fast 3 Grad, was da innerhalb von ein paar Minuten das runtergeht, durch dieses Auflösen, die Teigtemperatur so reagiert. Auf der anderen Seite war das Ergebnis beim Auskneten, wahrscheinlich weil einfach die Bolle sozusagen da drin gesessen sind und in dem Teig nochmal ganz anders durchgearbeitet wurden. Also die Fenscherprobe, die war sensationell danach.
Was war das für Gebäck?
Genetztes Brot.
Ah, spannend. Bei mir rattert es jetzt direkt schon wieder, wenn du sagst, die Fensterprobe war sensationell, ob es dann doch vielleicht auch so ist, dass es den Kleber ein Stück weit, ja, ich sag mal nicht angreift, aber vielleicht erweicht oder so, sodass du quasi gefühlt noch den Kleber oder den Teig ein bisschen besser sogar auskneten konntest. Also, ja, nichts Genaues weiß man nicht, aber auf jeden Fall habe ich zu dem Thema echt schon viele oder alles Mögliche gesehen. Wir lösen es jetzt so, dass wir quasi unsere Autolyse, also dass wir eine kalte Autolyse letztendlich machen, ja, bei unseren Brezeln.
Okay.
Genau. Vielleicht nochmal grundsätzlich drüber, oder lass uns nochmal grundsätzlich kurz drüber sprechen, was für Temperaturen wollen wir denn eigentlich? Also es hängt ja ein bisschen vom Getreide ab, logischerweise, und auch von der Art des Teiges. Also wie, was ist für ein Teig? Ist es ein Sauerteig? Ist es ein reines Sauerteigbrot zum Beispiel? Ist es ein Hefeteig? Das ist natürlich total unterschiedlich. Also grundsätzlich so als Faustformel sind meine Erfahrungen, ist umso, also wenn es so Urgetreide sind wie Emmer, Dinkel, die brauchen einfach kühlere Temperaturen, also Richtung 22, 23 Grad, wenn es Hefegebäcke sind, Weizeteige 24 bis 26 und Roggeteige gern über 28. Und dann kommt es eben ein bisschen drauf an, also man kann sagen, die Urgetreide eher ein bisschen kühlere Führung und die Hefeführung eher etwas kühler. Und wenn es Sauerteige sind, dann kann man immer so 1-2 Grad wärmer an die Sache rangehen.
Ja, also Sauerteig ist ein gutes Stichwort. Der ist natürlich jetzt bei mir bedingt durch die letzten 3 Tage warm. Und er steht immer an der gleichen Stelle in der Küche, den Winter über. Da ist auch immer konstant gleiche Temperatur. Das hat sich jetzt natürlich geändert. Der ist mir heute Nacht quasi fast aus dem Eimer gekommen, weil er einfach total mit der Wärme wahnsinnig abgegangen ist. Und ich war ein bisschen der Auffassung, Sauerteig, halte ich den Teig pauschal warm, damit er mir nicht irgendwann nach wie Essig schmeckt, damit einfach das, ja, dass es mild bleibt.
Ja, also genau, da kommt es halt, also das ist meine Lieblingsantwort beim Backen grundsätzlich, es kommt drauf an. genau, was ich jetzt gerade gemeint habe, ist eher so die Broteige. Also wenn du einen Broteig hast, wenn du Dinkelbroteig hast mit Hefe, dann bist du irgendwo bei 23 Grad. Hast du einen mit Sauerteig, bist eher bei 25 Grad. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du eine Sauerteigführung hast, bist du eher 1-2 Grad wärmer.
Ja, das ist richtig.
Wobei man hier auch gleich nochmal ein bisschen unterscheiden muss. Ja, sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Und ein Weizeteig eben genauso. Und wenn du jetzt bei Rocke bist, bei einem reinen Roggebrot zum Beispiel, bist du ja halt eher bei 28 Grad, im Winter vielleicht auch mal 30.
Ja.
Genau, so, das sind ungefähr so die Themen. Allerdings, und jetzt kommt so ein bisschen die Einschränkung, kommt es ja auch wieder drauf an, wie groß ist der Teig und wie warm ist dein Raum.
Ja.
Also ich habe hier als Stichwort mir noch aufgeschrieben, was ist eigentlich wichtiger, Teigtemperatur oder Raumtemperatur? Und auch hier ist die Antwort natürlich wieder, es kommt drauf an, weil ist ein Teig unheimlich klein, so wie dein Sauerteig wahrscheinlich,
ja, genau,
hat die Raumtemperatur natürlich den viel größeren Einfluss als die Teigtemperatur.
Richtig.
Ist es aber ein Kessel mit 100 Kilo Broteig, wie jetzt bei uns in der Bäckerei, juckt es denn relativ wenig, ob es in der Backstube warm oder kalt ist. Also klar, natürlich auch über die Zeit der Stückgare nimmt der Teig natürlich Temperatur an, egal ob es jetzt kalt oder warm ist. Aber da muss man natürlich auch nochmal ganz deutlich unterscheiden. Also ich stelle einfach fest, wenn ich mit Hobbybäcker mich unterhalte, da ist die Teigtemperatur zwar auch wichtig, aber die Raumtemperatur oft auch, also da ist viel mehr Fokus auch noch auf der Raumtemperatur als jetzt bei uns in der Bäckerei, weil es da eben so ist, dass die Teige viel, viel größer sind.
Ja.
Andersrum kann man sich es aber auch zunutze machen, wenn jetzt zum Beispiel mal bei uns in der Bäckerei auch ein Teig zu warm wird. Ich mache zum Beispiel einen Körnerbrötchenteig, der wird nach dem Kneten sofort in Wanne, also quasi schon abgewogen in Wanne und nachher in so einem Hydraulikteiler geteilt. Mhm. Und wenn der mir zu warm ist, wiege ich den eben sofort raus. Dann sind es keine 30 Kilo Teig mehr, sondern vielleicht nur noch 3 Kilo in der Wanne.
Okay.
Und schon kühlt der Teig natürlich dann auch ein bisschen aus.
Ja.
Andersrum, wenn er mir ein bisschen zu kalt ist und es ist Winter und in der Backstube ist vielleicht eh nicht so warm, dann lasse ich ihn vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten im Kessel liegen und teile ihn nicht sofort in die 3 Kilo Stücke, wo er dann eben noch mehr auskühlt sozusagen. Also das ist ganz, ganz spannend, damit zu spielen ein bisschen. Also zu gucken, was kann ich machen, wenn mir der Teig mal ein Grad macht nichts, aber 2, 3, 4 Grad, da wird es natürlich schon kritisch, zu warm wird oder zu kalt. Also ich denke, du hast letztes Mal in der letzten Folge gesagt, deine Eimer auf dem Balkon, ja. Du weißt dann genau, wo du sie hinstellen musst, dass sie so genau. Oder so reagieren. Das ist ja auch sowas.
Also, bin ehrlich, mir ist auch schon passiert, dass der Teig dann, weil ich irgendwie nicht aufpasst habe, über Nacht tatsächlich einfach gefroren ist, weil er zu weit weg von der Hauswand stand. Das kommt dann halt auch vor, weil den muss man dann auftauen. Und da auch nochmal ganz witzige Geschichte aus meinen ersten Anfängen, wenn der Teig dann zu kalt war und ich bei weitem noch nicht in der Form unterwegs war, wie ich es zum Beispiel heute tue, auch mit Temperaturmessen oder so. Ich habe dann damals angefangen, dann quasi Körner zu rösten und darüber Temperatur ganz schnell in den Teig zu kriegen. Und dann kannst du da auch wieder anpassen. Also so sind meine Körnerbrote irgendwann mal. Also ich kann sie jetzt gerade nicht machen, weil die Kinder finden es nicht gut. Aber also sie essen zwar Kümmel und Salz, aber dafür Körner im Brot finden sie nicht so prickelnd. Aber über diese gerösteten, in dem Fall waren es vor allem Sonnenblumenkerne, da kriegst du wahnsinnig schnell Temperatur in den Teig wieder rein. Also wenn er zu kalt war, also gerade über Nacht, dann kannst du ihn morgens damit, wenn du das irgendwie nochmal unterknetest, da kriegst du nochmal richtig Temperatur und dann geht er auch wieder. Also damit kann man, also habe ich es zumindest bisher immer gerettet. Aber dann gibt es halt ein Körnerbrot und kein normales mehr.
Aber das kannst du ja als Ausrede nutzen, deine Kinder einfach sagen, ja, ich wollte ja kein Körnerbrot machen, aber ich brauchte die warme Körner für meine
genau.
Ja, es ist spannend. Und mir ist letztes Mal bei unserer letzten Folge schon ein Satz durch den Kopf gegangen, den finde ich so genial, den habe ich von Arndt Erbel gehört. Ich weiß nicht, ob du Arndt Erbel kennst.
Sag mir nichts.
Ein Backkoryphäe aus dem fränkischen Dachsbach. Okay. Viele Hobbybäcker kennen ihn. Und der hat auf dem Brotfest vorletztes Jahr von Lutz Geisler gesagt, da ging es um das Thema Meisterbrief, so Sinn und Unsinn vom Meisterbrief im Bäckerhandwerk heutzutage, weil es ja eben doch im Prinzip gibt es ja die Ausnahmegenehmigung inzwischen relativ häufig und die Meister oder der Meisterbrief ist ja auch so ein bisschen dazu verkommen, letztendlich nur noch die Erlaubnis zu sein, eine Bäckerei zu eröffnen. So. Mhm. Man darf ja ohne Gesellenjahre direkt der Meister machen und so. Auf jeden Fall wurde darüber diskutiert und Arndt Erbel hat einen tollen Satz gesagt und der ist so wahr und zwar geht der: Die wahre Meisterschaft besteht im Beherrschen der Toleranzen.
Ja, okay, das ist gut.
Weil so ist es ja in der Praxis. Ja. Also weißt du, ein Teig machen, wo alles, also es wird immer wieder Situationen geben, und vor allem, wenn man mit Naturfermentationen ohne Hilfsmittel arbeitet, wo dein Teig auf die Umgebungstemperatur reagiert, auf die veränderte Raumtemperatur, was auch immer. So, und das kennen wir ja alles. Ja. So, und dann aber den Teig zu führen und die Toleranz zu beherrschen und entsprechende Maßnahmen sozusagen einzuleiten, das ist die wahre Meisterschaft. Ja. Und das finde ich, das fand ich so ein cooler Satz, und der geht mir so oft durch den Kopf, der ging mir bei der letzten Folge schon durch den Kopf und der passt hier auch wieder, weil genau wie du sagst, ja, dann ist dein Teig mal 2, 3 Grad zu kalt und dann musst du aber als Fachmann in der Lage sein, was zu tun, um das auszugleichen.
Ja.
Und wenn es nur ist, deine Stückgare zu verlängern zum Beispiel oder deine Stockgare oder was auch immer.
Genau.
Und eben dann entsprechend den Teig weiter zu verarbeiten, wenn er soweit ist und nicht, wenn es die Uhr sagt. Das finde ich, wenn man das kann, dann hat man es richtig verstanden. So, und was machst du jetzt? Also ich finde es ganz spannend, das auch zu vergleichen, vielleicht also so ein bisschen Hobbybäcker-Bereich und Profibereich, also sprich Backstube, wenn dir mal ein Teig zu warm oder zu kalt gerade ist. Was machst du dann?
Also entweder versuche ich irgendwie zu tricksen und mit Eis oder mit irgendwelchen anderen dann noch zu röschen, zu erhitzen und Gegenständen den Teig irgendwie Temperatur zu regulieren im Teig, wenn ich es irgendwie rechtzeitig merke. Und ansonsten kann ich eigentlich nur tatsächlich nachher über die Stückgare reagieren. Die muss ich dann halt vielleicht entsprechend anpassen. Manchmal ist auch so, kommt bestimmt irgendwann auch noch dazu, Ich habe mir irgendwann mal eine Gärbox gebaut, weil ich den Gärschrank ziemlich beeindruckend fand und gedacht, wie kann ich das im Kleinen irgendwie auch für mich machen, dass ich konstant immer die gleiche Temperatur habe, einen quasi luftdichten Raum, damit ich Feuchtigkeit quasi, damit es nicht austrocknet. Und darüber irgendwie habe ich dann mal ja auch lange Zeit versucht, über Excel-Tabellen rauszufinden, wie die Temperatur mit wie viel Menge Hefe und so weiter auch, wie das funktioniert. Daraus habe ich dann irgendwann festgestellt, dass wenn ich quasi die Hefe halbiere, die Reifezeit sich quasi verdoppelt, so meist als Daumenwert irgendwie. Und ich versuche dann tatsächlich in der Stückgare die Temperatur, und das ist jetzt der Punkt, warum meine Raumtemperatur anderen Impact hat, wie wenn ich jetzt einen großen Teig habe, bis hin zu, wenn der Teig mir zu kalt war, also wenn er eben vom Balkon kurz vor Null Temperatur kommt, dann kann es schon auch sein, dass ich in den Backofen auf 30 Grad quasi Ober-Unterhitze aufwärme und den da reinstelle, damit er tatsächlich Temperatur kriegt, bevor ich ihn dann wirklich aufarbeite.
Wie ist es, wenn du während dem Knetprozess merkst, also das habe ich jetzt neulich mal gesehen, also ich will auf was Bestimmtes raus. Wenn du während dem Knetprozess merkst, zum Beispiel vom, ich weiß nicht, jetzt nicht unbedingt so ein ganz weicher Teig, aber sowas wie Brötchen, Brezeln, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob du sowas machst. Ja. Wenn du merkst, dass der dir zu warm wird, ist dann die Eiswürfelmethode die Lösung? Ja,
also für
ich habe nämlich,
Für mich, ich habe also deswegen tatsächlich immer Eiswürfel im Gefrierfach und dann kommt da halt irgendwie 2, 3, 4 rein. In dem Augenblick irgendwie messe ich auch nicht, wie viel Wasser mehr das dann in dem Augenblick ist, weil mir die Temperatur wichtiger ist, damit es unterm Strich wieder mit der Teiggare oder mit der Stückgare nachher wieder funktioniert.
Was ich gesehen habe, und zwar habe ich das auf dem Almbackkurs beim Lutz Geisler gelernt, da waren ja eigentlich nur Hobbybäcker, wenn man so will, und da sind die Teige natürlich auch klein gewesen, aber was man dann machen kann tatsächlich, ist den Teig rausnehmen aus der Knetmaschine. Und es gibt ja diese Methode, dass man Teig von Hand knetet, indem man auf den Tisch schlägt und dann so quasi überschlägt. Ja. Und da kühlt der Teig ab.
Richtig.
Also das ist total interessant. Also das geht auch mit weichere Teige, hauptsächlich mit so Weizeteige. Das haben wir dann da zweimal gemacht, weil das tatsächlich passiert ist, dass die Teige zu warm wurden. Dann haben wir es einfach rausgenommen aus der Knetmaschine und auf dem Tisch sozusagen weiter geknetet. Also mit dieser Methode Teig auf den Tisch knallen und dann so überschlage und dann wieder um ein Viertel drehen und das gleiche nochmal. Und bei dem Prozess kühlt der Teig echt um 1, 2, 3 Grad ab. Und wenn dann die Temperatur wieder passt, entweder er ist dann fertig geknetet durch deine manuelle Bearbeitung oder du schmeißt ihn halt wieder in die Knetmaschine.
Ja, aber habt ihr da irgendwie eine kalte Tischplatte gehabt oder war das egal?
Nee, einfach ein Holztisch.
Krass, okay.
Also einfach ein ganz normaler Tisch, wie man halt in der Backstube hat. Was ich auch immer wieder lese in Hobbybäckergruppe ist, dass man den Teig dann zwischendurch schnell in den Kühlschrank stellt. Machst du sowas auch?
Nee, da ist kein Platz im Kühlschrank.
da hätte ich immer Angst, dass halt, ich meine, je nachdem, was es für ein Teig ist, die Hefe fängt das sofort an zu arbeiten. Ja. Also ob das tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht, weil das natürlich in unsere Maßstäbe, und jetzt vielleicht der Vergleich so ein bisschen zur Backstube, ist sowas natürlich eh gar nicht möglich. Also wie willst du 100 Kilo Teig irgendwie auf dem Tisch kalt schlagen? Oder irgendwie, geschweige denn ins Kühlhaus stelle oder so.
Ja.
Also es ist sowas geht natürlich nicht. Bei uns ist dann tatsächlich eigentlich nur die einzige Maßnahme, den Teig entweder halt aufteile tatsächlich schnell in kleinere Einheiten, wobei das im Sommer auch relativ wenig bringt, weil Backstube natürlich auch brutal warm ist. Ja. Oder halt, man kennt natürlich auch in der Backstube so ein bisschen die Plätze, wo es ein bisschen kühler ist oder auch ein bisschen wärmer. Klar, wir haben einen Gärraum. Das ist im Winter tatsächlich manchmal ein Problem, wenn wir zum Beispiel Roggenvollkornbrot machen, Montagmorgens oder Dienstagmorgens. Mhm. Und das ist ein relativ kleiner Teig und relativ wenig Schüttwasser, weil halt viel Brühstück, viel Sauerteig. Da muss dann das Wasser teilweise mit 80 Grad geschüttet werden. Da muss man schon aufpassen, dass es kein Brühstück wird. Also man muss dann quasi Wasser, dann Brühstück und dann erst Mehl und Sauerteig drauf, damit da quasi nichts irgendwie vergleichtert. Das passiert manchmal, dann kann man es klar, dann kann man es in die Wanne schmeißen und in den Gärraum packen. Solche Geschichten gehen dann natürlich, und dann natürlich, klar, entsprechend, oder sagen wir, Hauptstellschraube ist dann halt die Stock- oder Stückgare. So rum. Also, wenn er zu warm ist, eben verkürzen, wenn er zu kalt ist, verlängern. Da ist natürlich, sage ich mal, dann sehr an der, am Handgefühl des Bäckers gelegen, dass es dann irgendwie nachher trotzdem noch zum optimalen Ergebnis führt. Was ich mal so als Faustformel gelesen habe, und ich glaube, das trifft eigentlich auch ganz gut zu, wenn sich jetzt jemand fragt, ja, ab wann wird es denn kritisch? Oder auch jetzt gerade zum Thema Stückgare. Also wenn ein Teig 5 Grad kälter oder wärmer ist, als er eigentlich sein sollte, verdoppelt bzw. halbiert sich die Reifezeit. Also wenn er 5 Grad wärmer ist, ist er tatsächlich in der Hälfte der Zeit reif. Wenn er 5 Grad zu kalt ist, in der doppelten Zeit. Deckt sich das ungefähr auch mit deinen Erfahrungen?
Ja, das würde wahrscheinlich die Excel-Tabelle jetzt auch rauswerfen. Genau.
Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, 28 Grad ist das Maximum beim Weizenteig. Danach bildet sich auch kein Klebergerüst mehr aus. Also ab da wird es kritisch. Also wenn du einen Teig hast, wo du wirklich auf ein gutes Klebergerüst angewiesen bist, dann musst du aufhören. Dann musst du ja irgendwas einfallen lassen. Dann geh in den Kühlschrank oder mach Eiswürfel oder je nachdem, was es halt ist. Oder versuch die auf dem Tisch Weiterknetmethode. Sonst wird es echt kritisch.
Ja.
Was ich mich immer frage zu dem Thema, warum steht in so alte Backbücher immer das beim Hefeteig mit der warmen Milch? Hast du da schon eine Antwort?
Ich bin mir nicht sicher. Aber also meine Philosophie ist, es hat ja einen Grund und irgendwo kommt es her. Und vielleicht ist tatsächlich auch die ganz frische Milch, die man einfach gar nicht im Kühlschrank hatte, die einfach schon lauwarm von der Kuh sozusagen kommt, die man frisch verwendet. Und vielleicht auch Hefe, die vielleicht weniger Getriebe hat, wie das, was man heute vielleicht kauft oder weniger gleichmäßig war. Oder also wir haben ja heute irgendwie nach DIN-Norm, keine Ahnung was, geregelt, wie die zu sein hat. Das war bestimmt früher in dem Sinne. Da hat man auch quasi nehmen müssen, was kommt und wie es kommt. Und ich glaube, dass das auch irgendwie sowas war, wenn die Milch quasi von der Kuh gekommen ist, dann hat die pauschal, keine Ahnung was die dann hat, dann gerade 30 Grad gehabt oder 28 und dann war das einfach die Maßgabe da dafür. So erkläre ich mir sowas.
Ja, es ist echt ein krasser Mythos, der so überhaupt nicht tot zu kriegen ist. Also, ich habe mal, glaube ich, auch schon erwähnt, ich bin oft bei Landfrauenabende, wir machen eine Brotverkostung oder so oder andere Gruppe. Ja. Und da kommt ganz oft oder kommt dann irgendwann die Frage auf dieses Thema: Warum wird mein Hefeteig nichts? Und dann freue ich mich immer auch, wenn ich diesen Mythos dann mal auflösen darf und sage das dann immer, dass die Leute ihre Milch nicht warm machen sollen und dann fallen manche schier vom Glaube ab.
Das glaube ich.
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe, ältere Frau hat mir das dann mal tatsächlich bestätigt, die hat mir dann auch gesagt, die Hefe war früher nicht so, wie sie heute ist. Und was ich auch noch glaube, die Häuser waren früher nicht so warm wie heute.
Ja.
Also die Häuser waren nicht so gut isoliert, da war es sicher genau. Irgendwie immer wieder Zug und dann sind wir wieder beim Thema Raumtemperatur, war dann vielleicht etwas kühler und es waren sicher kleine Teige früher im Haushalt oder ja, eher kleine Teige. Und wenn es dann halt kalt war im Haus und gerade im Winter, dann hat es schon Sinn gemacht, irgendwie die Milch warm zu machen. Nur ist es halt heute, ist es halt komplett anders. Ja. Und deswegen finde ich das immer wichtig, auch die Dinge halt zu hinterfragen und zu gucken, in welcher Zeit wurde das so festgelegt und warum. Und kann es heute vielleicht auch anders sein. Also man will ja keinesfalls irgendwie ein warmer Hefeteig, aber das ist so drin in die Köpfe von den Leuten. Ja. Und ich glaube, dass dann ganz oft auch, also ab 40 Grad stirbt ja Hefe eh,
genau.
Dass dann ganz oft die Milch zu warm ist und dann geht der Teig nicht auf, weil, also wie oft liest man in irgendwelche, keine Ahnung, in irgendwelche Zeitschriften so, was es da so an Zeitschriften gibt, wo dann irgendwie so Backrezepte drin sind, so gelingt der Hefeteig. Ja. Aber Hefeteig ist ja nichts Schwieriges eigentlich. Aber ich glaube, das Ganze, und dann sagen die Leute, da geht er nicht auf. Warum soll der nicht aufgehen? Also wenn die Hefe drin ist, warum soll der nicht aufgehen? Ich glaube, dass der ganz oft die Hefe schon tot ist.
Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, aber wenn wir Backtag hier im Backhaus haben, dann mache ich meinen Hefeteig auch abends. Lass ihn über Nacht auf dem Balkon stehen und erlebe dann ganz oft, wenn ich im Backhaus quasi da einmal umdrehe, dann habe ich einen mordsfesten Teigbollen. Das liegt natürlich mit daran, dass wenn irgendwie die Temperatur über Nacht 3 Grad war, die viele Butter, die in dem Teig drin ist, natürlich auch sehr fest ist. Das macht es im Aufarbeiten nicht immer ganz einfach. Aber den stelle ich danach auch einfach, wenn er vorbereitet ist, auf der Ofen oben drauf. Der hat dann, wenn er Brot backt, oben drauf irgendwie so 35 Grad. Und dann geht der Hefezopf während des Brot backt über eine Stunde lang sensationell auf und der ist genau perfekt rechtzeitig fertig und da ist eigentlich Was für mich ja dann wichtig ist, völlig egal, wie die Temperatur vorher war, die kann also im Idealfall ganz kalt sein, dass der Teig sozusagen eigentlich gar nicht groß geht, sondern einfach nur ruht. Und ich ihn dann aber genau die Stunde vorher, bevor sie dann in den Ofen kommt, und das ist ja auch immer so ein bisschen Sache, mal ist halt dann, keine Ahnung, 10.05 Uhr oder es ist 10.20 Uhr, je nachdem, wie halt auch außer die Temperatur war und der Ofentemperatur überhaupt vom Feuer noch hat, da kann schon völlig entspannt drauf reagieren.
Ja.
Also auch das ist für mich ein riesen Vorteil, wenn man sowas dann kalt macht.
Ja, absolut, du bist halt viel flexibler, ja. Genau. Was gibt's noch? Haben wir was vergessen zum Thema Teigtemperatur?
Oh, ich glaube nicht, das haben wir jetzt ganz schön ausgiebig diskutiert.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es wird, also zumindest ich bin ja mehr in Bäckerei unterwegs als jetzt mit Hobbybäcker, aber ich glaube, es wird in Bäckerei wird es komplett unterschätzt, das Thema. Mhm. Also da wird es nicht, ja, weil es auch nicht die krasse Auswirkung hat vielleicht, weil mit Backmittel und so das dann oft irgendwie auch ausgeglichen wird. Aber es ist natürlich echt ein Riesenthema. Die hatten wir im alten Podcast ja auch schon oft und die haben wir auch genau. Hier.
Du hast noch aufgeschrieben, abdecken und verhauten.
Ja, genau. Also zum Thema Teigtemperatur gehört ja auch noch, genau, das ist ja auch noch was, danke für das Stichwort, was man machen kann, wenn es eben mal in die eine oder in die andere Richtung daneben ging. Also selbst wenn es nur 1-2 Grad sind, mache ich es zum Beispiel auch so, wir machen ganz viel mit Kesselgare, also gerade bei Brotteige, dass wir, keine Ahnung, unsere 60, 80, 100 Kilo Bauernbrot, je nachdem, einfach im Kessel, wir haben so ausfahrbare Kessel, reife lasse, also die Stockgare, und wenn der mal ein Ticket zu warm war, also jetzt wirklich nur 1-2 Grad, dann decke ich ihn halt nicht ab.
Ah, okay.
Und wenn er mir mal 1-2 Grad zu kalt ist, dann lege ich halt eine Folie drüber, sodass quasi, also da passiert ja auch dann viel in der Stockgare, da findet der Stoffwechsel und so weiter statt. Das heißt, da erwärmt sich der Teig ja von inner durch die ganzen Prozesse, die da am Laufe sind. Und wenn da eine Folie oben drauf ist, geht da die Wärme auch nicht weg. Also das sind ja auch noch so Punkte, die man sind so Kleinigkeiten, mit denen man noch spielen kann. Oder zum Beispiel, vielleicht wo man es noch ein bisschen besser versteht, wir machen so, also Kochertaler Weckle nennen wir die, Kochertaler, weil wir hier im Kochertal sind, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, sind auch im Backbuch zum Beispiel.
Genau. Und da machen wir relativ viel und die haben auch eine unheimlich lange Stockgare. Mhm. Also der Teig wird quasi in Wanne portioniert, steht dann relativ lange in der Backstube, bevor die dann quasi geteilt werden und werde der sofort backen. Also ohne weitere Stückgare werde die sofort backen. Ja. Und die backen wir den ganzen Tag über. Das heißt, die kommen, dann wird ein Teil backen und ein Teil kommt ins Kühlhaus, in so einem Wagen, wo die Wannen drin sind. Ja. Und da passiert es natürlich auch, dass mal der Teig nicht hundertprozentig auf den Punkt von der Gare ist. Und wir haben über dem Wagen haben wir so komplette Folie, also so komplette Haube über dem Wagen, wo wir rechts und links so Reißverschlüsse haben, um die quasi hochzuklappen. Und aber da ist es quasi so, wenn der Teig mal ein Ticket drüber ist, dann mache ich die Folie einfach auf, wenn ich ihn ins Kühlhaus stelle, okay. Dann kommt die Kälte sofort hin und der Teig reift eigentlich nicht mehr weiter. Ja. Ist mir dagegen mal ein Ticket zu jung, aber ich muss ihn halt jetzt ins Kühlhaus stellen, warum auch immer, weil ich keinen Platz mehr in der Backstube habe oder keine Ahnung, oder weil es halt gerade irgendwie in der Ablauf passt, lasse ich die Haube halt zu, lasse die Reißverschlüsse zu, und es ist echt nicht zu unterschätzen, wie viel da noch passiert, auch wenn der ganze Wagen im Kühlhaus steht, wenn da so eine Folie drüber ist. Also das ist halt ein riesiger Unterschied, ob die Folie zu ist oder offen ist.
Okay.
Ist aber der Teig zu reif, also eh schon zu reif, und du machst die Folie nicht auf, dann verreckt er dir halt auf gut Deutsch vor uns im Kühlhaus. Also das sind so Kleinigkeiten, wo wir quasi jetzt in der Backstube auch noch Einfluss nehmen können, wenn wir merken, der Teig ist jetzt ein Ticket zu jung oder zu reif. Wir haben manchmal auch, oder wir haben ja auch Brote, die wir über Nacht im Kühlhaus stehen haben. Und wenn man da beim Aufschaffen merkt, ah, der ist heute ein Ticket, ja, kommt einfach ein wenig schneller oder andersrum, kann man damit ja auch noch reagieren. Also die Folie hatte eigentlich den Sinn, dass der Teig halt nicht verhautet, ja. Also die Oberfläche nicht abtrocknet. Aber damit kann man halt auch noch voll spielen und gare entsprechend noch, auch wenn die Raumtemperatur im Kühlhaus immer gleich ist, also immer um die 4 Grad, aber ich dann die Folie halt noch zu habe, kann ich das halt auch noch beeinflussen quasi. Also das sind so die Nuancen und das macht mir total Spaß, da das Letzte noch rauszukitzeln.
Okay.
Wenn der Teig, wenn er auch perfekt ist, dann ihn dann nachher auch in der Gare noch perfekt, am perfekten Punkt abzupassen, weil es ist noch ein großer Unterschied, ob er halt perfekt reif war oder nicht.
Ja, ist er dir schon mal übergegangen, du hast ihn dann aufgearbeitet, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich einfach nicht aufpasst habe, nicht rechtzeitig danach geguckt habe und dann war es quasi schon, also dann habe ich den Punkt einfach verpasst, wo es gut ist und zwar zu viel gegangen. Wenn das dann aber nochmal aufarbeitest, dann bin ich jetzt noch nicht wirklich erfahren, was sagt, dann muss er halt nochmal die volle Garzeit gehen oder ich kann ihn direkt backen. Das, was mir bisher damit passiert ist, ist, dass halt nachher unglaublich festes Gebäck rausgekommen ist, das eben nicht lockerluftig war, weil man einfach durch dieses nochmal Aufarbeiten wahrscheinlich die ganze Gase rausgedrückt hat und dann es vielleicht nochmal mehr Zeit
gebraucht. Dann hat er die Kraft nämlich nochmal hochzukommen. Genau. Also da kommt es auch drauf an, was, um was es für Gebäck geht. Ja. Also wenn wir zum Beispiel, das passiert bei uns in der Bäckerei ehrlich gesagt auch, also natürlich, das ist ein, also das, stellerweise geht es richtig ab und dann kann es ja schon mal passieren, dass ein Teig mal irgendwie 10 Minuten zu lang liegt. Ja. Das ist zum Beispiel bei unserem Bauern und vor allem, wenn es jetzt so warm wird.
Ja, genau.
Und ich hasse diese Tage, ehrlich gesagt, dann manchmal, weil du hast das Gefühl, boah, egal wo du hinguckst, jeder Teig ist irgendwie schon zu weit und du hast es dann immer so richtig im Griff. Dir galoppiert alles ein bisschen davon. Das ist ein großes Problem. Und wenn jetzt zum Beispiel, also unser Bauernbrot zum Beispiel, das ist ungefähr 55% Roggen, 45% Weizen, wenn das uns mal ein Ticket zu reif wird, ja, dann verkürzen wir einfach die Stückgare. Okay. So, dann ist einfach Kommunikation zwischen Teigmacher bzw. Aufarbeitung und Ofenmann. Ja. So, da reicht ein Satz, Achtung, Bauernbrot kommt heute schnell. So, dann ist geschwätzt, der weiß, dass er gucken muss und dann kriegst du das so hin, dass das eigentlich jetzt kein riesiger Qualitätsverlust ist, sag ich mal. Ja. Jetzt, was du wahrscheinlich eher meinst, ist wahrscheinlich so ein Weizenteig, nehme ich an, genau, der dann irgendwie schon total viel Gas entwickelt hat und du drückst das nochmal komplett raus und fängst quasi nochmal von vorne an mit der Stockgare oder so. Das ist mitunter schwierig. Also ich erlebe das auch so. Ich glaube, da ist dann ein richtig optimales Endergebnis nicht mehr so richtig möglich, was jetzt, sage ich mal, Pohrung und so weiter angeht. Ja. Was ich feststelle, weil wir unsere Baguette ja auch komplett von Hand aufarbeitet, also sowohl das Abwiegen als auch das Formen. Also wir machen immer erst Zylinder, dann wird dann nach einer weiteren kurzen Zwischengare wird dann quasi fertig die Formgebung gemacht. Und auch da ist es so, dass das nicht jeden Tag hundertprozentig auf den Punkt ist. Okay. Vor allem sind es manchmal 100 Baguette zum Aufschaffeln. Wenn du das zu zweit machst, einer wiegt ab, einer arbeitet auf, dann musst du so arbeiten, dass die erste vielleicht ein Ticker zu jung sind und die letzte ein Ticker zu reif. Es lässt sich letztendlich gar nicht anders machen. Und dann ist quasi die Hand des Bäckers, die dafür sorgt, dass sie am Ende trotzdem alle gleich aussehen. Ja. Wenn dein Teig eben ein Ticker jünger ist, dann packst du ihn halt ein bisschen strammer an und ist er eben schon ein bisschen zu reif, dann halt umso vorsichtiger.
Okay.
Wahrscheinlich ist am Ende trotzdem das eine Nuance anders, aber so ist es halt in der Praxis. Lässt sich, aber ich sag mal so, dass es der Normalverbraucher und wahrscheinlich auch nicht mal ein Fachmann jetzt sagen würde, das ist jetzt ein gravierender Unterschied.
Okay.
Also, und das ist das, was ich meine. Durch das, wie du mit dem Teig dann noch umgehst, kannst du halt trotzdem noch ein super Ergebnis rausholen. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Ja, ein never-ending Thema wahrscheinlich auch, gell? Also man könnte da wahrscheinlich noch ewig weiter diskutieren. Ich würde da mal einen Punkt machen an dieser Stelle. Freue mich auf jeden Fall auch auf Feedback von euch oder auch weitere Fragen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was war so los in der vergangenen Woche? Ich weiß nicht, Maifestler sind gestern oder vorgestern gewesen. Ist es bei euch auch so eine Tradition mit um den Maibaum rumhocken, Bierle aufmachen, Wurstgrille?
Ja, da gibt es noch Maibaumsinger am Abend. Der wird quasi, wie soll ich sagen, eingeweiht.
Ach echt, okay.
Und ja, also gibt richtig Veranstaltungen und dann trifft man sich dort und um den Maibaum außenrum. Und bei uns ist so, dass man dann quasi den Abend oder die Nacht durch Streiche macht und wenn man was entwendet, dann tut man das quasi an den Maibaum hinlegen und jedem, dem was fehlt, der kann am nächsten Tag am Maibaum seine Sache wieder einsammeln. Das fängt an von Gartentoren und endet beim Radbagger.
Ui.
Alles, ja, muss man dann den Schlüssel tatsächlich mal nicht nur irgendwo hinlegen, sondern mitnehmen, damit der Radbagger nicht irgendwie sich verselbstständigt. Also alles schon passiert, das ist bei uns tatsächlich auch ganz klassische Tradition, bei euch auch?
Ja, bei uns auch. Also wir hatten also halt in jedem Dorf ist halt irgendwie so Maihocke.
Genau.
Ist für die Bäckerei dann immer der Tag, wo am meisten Wecklebacker wird. Also jedes Dorf stellt halt dann die Weckle für die rote Wurst.
Genau.
Und das ist so echt auch in jeder Bäckerei, wo ich bisher geschafft habe, war das so. Ich glaube, das ist deutschlandweit auf jeden Fall sehr, sehr weit so diese Tradition verbreitet. Und es war dann echt so, dass ich dann mittags halt die weiß nicht mehr, 1000, 1500 Weckle oder so dann Bagger habe für die Festler. Und ja, war auch, ist immer vor Feiertag, ist eh immer viel in der Bäckerei. Und das war, oder ist dann immer so der klassische ja, Weckles-Tag halt, wo ganz viele Weckle gemacht werden. Ja, was war noch? Ich hatte einen Panettone-Workshop vor einer Weile. Ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Folge schon erzählt oder nicht? Habe ich schon erzählt. Und ich hatte jetzt nochmal einen Panettone Backtag, aber nur, also eine ganz kleine Charge. Wir sind gerade so ein bisschen am Rezept optimieren. Und zwar am letzten Samstag, also jetzt schon fast eine Woche her, habe ich vier Stück habe ich backe. weil es ist ja echt auch tricky, dass das dann was wird und die Zutaten sind auch nicht ganz billig, also ich kann nicht jedes Mal irgendwie 50, 60 Stück machen. Und habe nochmal ein paar Sachen im Rezept verändert, ein bisschen was am Sauerteig verändert. Habe mir extra so eine kleine Tischknetmaschine gekauft. Die habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal genutzt für Panettone und die sind echt richtig gut geworden. Und das Zweite, was ich noch gemacht habe, das war auch ein Tipp von Marco, der mit uns den Workshop gemacht hat, eine Olivenöl-Brioche.
Okay.
Also Brioche auch mit Madre und nicht mit Butter, sondern mit Olivenöl.
Okay.
Das war speziell. Teig lag nach dem Kneten nochmal 2 Tage komplett im Kühlhaus.
Okay.
Also super Struktur, super Optik, geschmacklich gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Okay. Weil das Olivenöl halt schon... einen eigenen Charakter mitbringt.
Durch, ja.
Okay. Also wenn ich was denkt hätte, dann hätte ich dir eins in den Karton gepackt und eine Panettone dazu und hätte es dir geschickt. Aber mach ihn vielleicht mal bei der nächsten Runde. Oder ich friere dir eins Ei, dann bringe ich dir das mal mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Genau.
Also das habe ich so, das war so mein Rückblick, oder das war das, was ich so gemacht habe die letzten Tage. Was backst du als nächstes?
Ich habe jetzt einen Polisch und einen Sauerteig stehen und heute Abend gibt es den Hauptteig für morgen früh genetztes Brot.
Das ist dein
Das ist mein Ding.
Everyday.
Aber voll. Ja, jetzt gerade mal wieder. Also ich hatte eine relativ lange Pause mit dem genetzten Brot, weil ich aus der Schweiz Rucksäcke bekommen habe und damit ganz viel ausprobiert habe, was auch total spannend ist, weil es ist einfach was komplett anderes wie das Mehl, was du hier so rum quasi bekommst.
Absolut.
Da gibt es auch richtig gutes Brot, vor allem mit Sauerteig. Das ist was geschmacklich mich total abgeholt hat. Ich aber wieder quasi auf mein, wirklich, das ist mein allerliebstes Brot, das genetzte Brot. Also da geht kein Weg dran vorbei für mich. Das muss ich jetzt wieder mal eine Zeit lang, bevor der Sommer kommt, machen, weil im Sommer finde ich das tatsächlich mit den Temperaturen relativ schwierig, das auch so hinzukriegen, dass es passt. Und dann passe ich wieder nicht auf und dann ist das Brot quasi eigentlich übergange. Und im Sommer eher experimentell und Frühjahr und Herbst dann das genetzte Brot, so würde ich das mal sagen. Genau.
Und du hast doch letztes Mal erzählt, dass du irgendwie einen Fehler gemacht hast, dass du oder die Hefe vergessen hast und deine Kinder fanden es am besten. Hast du es geschafft, es zu reproduzieren?
Ja, tatsächlich, das funktioniert wirklich. Also da ist dann auch, zum einen ist wichtig, das Dingli 1050 mit reinzutun, anstatt Weizenmehl in das eigentliche Rezept. Und ich muss es einfach länger gehen lassen. Das ist alles. Und dann funktioniert das relativ gut.
Das heißt, du hast nur noch Hefe im Polisch sozusagen.
Ganz genau. Und den Sauerteig dazu. Ja. Und der ist aber wahrscheinlich auch eigentlich mehr Geschmacksträger als Triebmittel in dem Augenblick. Und dann ist das echt ein Top-Brot. Das hätte ich nicht gedacht. Auch da tatsächlich.
Wir müssen mal noch in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen genauer. Mich interessiert noch dein Sauerteig, also wie du den führst. Aber das führt heute zu weit. Das können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Also einfach rein Interesse halber. Wie du den so führst. Ja, spannend. Ein kleiner Ausblick noch, ein bisschen Werbung noch an der Stelle. Ich bin am 12. Mai live in SWR in der Landesschau. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Die Folge kommt, glaube ich, raus, wenn das schon ausgestrahlt ist, weil wir sind ja 14-tägig nur unterwegs. Das heißt, die Folge müsste irgendwann am 20. erst rauskommen. Also wer es nicht gesehen hat, ich war dann, wenn ihr das jetzt hört, schon in der Landesschau, könnt das euch bestimmt nachgucken in der Mediathek. Da bin ich mal ganz gespannt. Vor allem live. Podcast ist ein bisschen einfacher, weil da kann man immer noch schneiden.
Genau.
Live lässt sich da nichts mehr machen. Also ich bin mal sehr gespannt, was mich da erwartet.
Ja, sind die bei dir oder bist du irgendwo, wo die sich mit dir
treffen? Nee, ich bin dort. Also die haben ja immer am Ende der Sendung einen Gast.
Ja.
Und das bin ich da am 12. Mai.
Oh, da bin ich auch gespannt.
Ich sitze da auf einer orangenen Couch. Ich habe schon immer E-Mail geschrieben kriegt, was ich anziehe davon, was nicht, damit es sich mit dem Orange nicht beißt. Also in Stuttgart im Funkhaus muss ich da aufschlagen.
Cool. Cool.
Und genau, also wer es jetzt hört, ihr könnt es nachgucken in der Mediathek. Da bin ich mal total gespannt, wie das so ist. Genau, was gibt es sonst noch? Sonst war es das, glaube ich, oder? Machen wir einen Punkt?
Ja. Was gibt es bei dir als nächstes in der Backstube oder was backst du als nächstes?
Also ich hatte eigentlich vor, gestern am Feiertag so ein Pop-Up-Backtag mal wieder zu machen mit ein paar neue Rezepte. Ich habe so viel, ich habe gerade so Lust auf Experimentieren, ich habe so viele Ideen, aber ging gar nicht, weil ich war so brotfertig da nach dem, vor dem Feiertag und gestern waren dann auch noch einige weggestellt. Deswegen war ich ganz froh, dass ich mir das dann doch wieder verworfen habe, die Idee. Ich habe aber echt ein paar Sachen in der Pipeline, die ich gerne noch probebacken würde. Also irgendwann an einem der nächsten Wochenende wird es mal so ein Backtag wieder geben mit total neue Sachen.
Cool.
Vielleicht nächstes Wochenende oder so. Und aber ganz regulär backe ich wahrscheinlich als nächstes morgen früh wahrscheinlich genetztes Brot tatsächlich. Das ist Brot, wenn ich so richtig drüber nachdenke, weil ich habe morgen nochmal Nachtschicht, das heißt, ich bin um 12 wieder in der Backstube und normalerweise ist Samstag das genetzte Brot schon im Ofen, den Teig habe ich selber gemacht halt, ja genau, und der steht jetzt im Kühlhaus oder in unserem, ehrlich gesagt in unserem Gärunterbrecher, der bis heute Abend noch langsam dann warm wird.
Okay.
Und morgen früh wird das wahrscheinlich im Ofen sein, wenn ich komme, das wird das erste sein, was ich aus dem Ofen hole wahrscheinlich, also tatsächlich.
Das ist jetzt tatsächlich lustig, weil ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass ich dich heute frage, was du gern privat backen würdest, was es in deiner Backstube nicht gibt.
Was würde ich privat gern backen, was es in meiner Backstube nicht gibt? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe eine ganze Liste an Sachen, die, also eine Liste an Ideen, die es mal irgendwann geben soll oder vielleicht auch nie geben wird, aber okay, was man so machen könnte. Boah, die Frage muss ich
vertagen.
Aufschub bitte.
Aber ich habe echt überlegt, so, was machst du, wenn du quasi im Bäckerparadies mit deiner Backstube alles machen kannst, was technisch irgendwie geht? Worauf hast du dann eigentlich, wenn du dann daheim bist, überhaupt noch Bock zum Backen?
Also daheim backe ich ja auch gar nicht. Also ich backe ja nie privat. Das ist aber echt total schwierig, weil wenn du mal in einer Backstube warst und sollst in einer Küche daheim backen, also ich tue mich brutal schwer, weil kein Platz, keine richtige Maschine, kein Werkzeug. Obwohl ich das mag, so auch also den Teig so wirklich so auf die Details zu achten und zu gucken, auch in kleine Chargen, aber in der Küche daheim, boah, nee, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also was mich gerade am meisten fasziniert, ist tatsächlich das Panettone-Thema, weil ich da halt jetzt gerade so ein bisschen im Thema drin bin.
Ja.
Und das für mich eines der schwierigsten Gebäcke ist, ehrlich gesagt, die man so überhaupt backen kann.
Okay.
Und da ist mir auch gerade relativ wurscht, wie lang das dauert, wie hoch der Aufwand ist, was ich da am Ende für einen Preis dafür nehmen muss, um da überhaupt noch was dran zu verdienen. Also wahrscheinlich, ja, bei so einem Produkt beißt sich da bei mir so ein bisschen die zwei Herzen in meiner Brust, das Bäckerherz und das Betriebswirtschaftlerherz. Wahrscheinlich wäre es irgend sowas. Also was mich halt am meisten beim Bagger fasziniert, ist einfach die Fermentation. Also Teige irgendwie zu führen, am besten noch ohne Hefe im optimalen Fall. Nur aus Sauerteig, das ist natürlich irgendwie was mich auch jetzt immer noch fasziniert. Wahrscheinlich wäre es so irgendwas. Ich finde auch toll, Kuchen zu backen und so weiter. Ist alles gar keine Frage. Ist immer toll, ein schönes Ergebnis aus dem Ofen zu ziehen, aber so ja, wirklich nur mit Mehl und Wasser und dem, was du halt darüber weißt und verstehst, das finde ich bei Panettone halt auch so krass, das ist halt die Matre, die ich halt vor, weiß gar nicht, 3-4 Jahren mal angesetzt habe, wirklich nur aus Mehl und Wasser und die ist so fit,
cool,
um sowas Leckeres wie eine Panettone zu backen sozusagen, das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend nach wie vor.
Ja, sehr gut.
Schönes Schlusswort, oder?
Jawohl, wunderbar.
Lieber Tobi, vielen Dank für die heutige Folge.
Ja, dir auch.
Ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und
bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao.